FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Ja, wir sind heute wieder zusammengekommen, wie die Leute, die YouTube verfolgen, schon festgestellt haben, diesmal remote, um das Ganze zu besprechen, was der 1. FC Köln uns gestern geboten hat, im Kampf gegen RB Leipzig, leider 2-1 verloren. Aber nun gut, es war eine gute Leistung, aber ich denke, wir sollten ein bisschen eher drauf eingehen. Es gab natürlich auch einiges zu besprechen und das wollen wir natürlich heute auch machen. Mit einem besonderen Gast, jemanden, der Ende der 90er zu uns gestoßen ist und auch für den 1. FC Köln gespielt hat in der 2. Liga. Er hat im Tor gestanden, Sebastian Selke. Herzlich willkommen heute bei uns. Lieber Sebastian, grüß dich.
Grüße euch, danke für die Einladung, Ralf und Julian. Danke.
Immer wieder gerne und wir freuen uns natürlich auch auf schöne Geschichten, die du noch zu erzählen hast. Ich glaube, du hast Bernd Schuster noch live erlebt. Also da kommt bestimmt ein bisschen was zusammen, aber wir haben natürlich vor, die Aktualität zu besprechen und wir sind natürlich auch froh, dass er wieder dabei ist, unser absoluter Superanalytiker Julian Witzel. Julian, auch du, herzlich willkommen.
Mein Gott, wird hier immer besser. Ja, von der Anmoderation. Klasse. Mach ruhig so weiter.
Ja, wenn ich irgendwann fertig bin, höre ich auf. Wenn ich irgendwann bin, dass die passt, dann ist okay. Ne? Ja, aber dann lass uns nicht lange aufhalten, weil bei allem Humor, den wir jetzt hier an den Tag legen, ein bisschen verärgert sind wir natürlich schon, weil klar, wenn du so eine gute Leistung bringst wie beim 2-1 bei der Niederlage gegen RB Leipzig, dann hättest du auch gerne was mitgenommen. Aber es gab ja auch Gründe dafür, über die wir gleich natürlich noch genauer sprechen. Ich würde jetzt gerne erstmal so euer erstes Statement zum Spiel selbst so hören. Sebastian, du hast es auch gesehen. Fass es nur ganz kurz mal zusammen. Wir gehen ja noch in die Tiefe.
Ja, also ich war eigentlich auch begeistert vom FC-Auftritt. Ich habe Mitte erste Halbzeit angefangen zu schauen, gestern im Fernsehen. Zweite Halbzeit dann nach dem Ausgleich habe ich gedacht, boah, es geht echt in FC-Richtung. Sie waren aggressiv, sie haben versucht, die Bälle zu gewinnen, nach vorne zu kommen. Und ja, war ein richtig mutiger, guter Auftritt. Und deswegen fand ich es schade, dass es dann mit dem 2-1 und nachher mit der strittigen Wahlentscheidung dann irgendwie so ein bisschen die Luft raus war und dann auch auf der Leipziger Seite geblieben ist. Also das war sehr schade gestern.
Julian, du warst im Stadion?
Nee.
Ich dachte, das war geplant, aber okay.
Ja, nee, gestern war Herrensitzung in Heppendorf, das ist auch ganz wichtig. Aber natürlich
noch. Die war am Ende auch ein bisschen lustiger gewesen, ne? Zumindest.
Ja, hier und da schon, ja. Aber ich hab's heute nochmal komplett geschaut. Und du fragst ja sonst immer so nach einer Überschrift und diesmal würde ich sagen, nah dran sein reicht nicht, weil das ist genau das, was wir immer wieder schon besprochen haben in der Saison. Der FC präsentiert sich immer super oder sehr, sehr wirklich auffallend gut gegen die guten Teams. Aber du nimmst halt bisher noch nie was mit. Du kratzt immer wieder dran. Exemplarisch natürlich ganz krass in Dortmund, wo du durch so eine Rumpelecke dann wieder das Gegentor noch ganz spät bekommen hast. Und heute hat's Sebastian ja perfekt zusammengefasst. Also er ist nicht nur Torwart-Experte. Er konnte das Spiel jetzt auch schon mal gut, sehr gut zusammenfassen, finde ich. Du kannst dem FC als solches keinen richtigen Vorwurf machen, weil sie wirklich alles reingeschmissen haben, sich auch einige Chancen erspielt. Und dann liegt's aber immer wieder dieser Ticken, der fehlt. Und das kannst du ja immer wieder als einzelne Bausteine zusammennehmen. Dann ist es hier und mal vielleicht fehlende individuelle Qualität und auf der anderen Seite dann die individuelle Qualität, die da ist, wenn man überlegt, wie der Baumgartner vor dem 2-1 den Ball verarbeitet und direkt mit der nächsten Aktion abschließt. Das ist ja auf jeden Fall ganz gehobenes Bundesliga-Format. Und auf der anderen Seite dann Said Elmaller, der im Moment so in einem kleinen Loch ist, und auch Kaminski, die jeweils Abschlüsse hatten oder Abschlusssituationen hatten, die in der Hinrunde mit Sicherheit noch reingegangen wären. Und jetzt lassen sie beide jeweils liegen. Plus natürlich diese ewige Standardthematik und auch in dem Zusammenhang so ein bisschen Marvin Schwäbe mit. Da kann Sebastian gleich ja direkt mehr mit reinnehmen. Das sind einfach immer diese einzelnen Faktoren und Bausteine, wo es am Ende dann gegen diese Teams aus dieser Kategorie dann halt nicht reicht und gegen diese Wolfsburgs der Liga, die im Moment so drauf sind, wie sie drauf sind, reicht es halt. Ne? Und das deswegen spiegelt der Tabellenplatz, finde ich, das Leistungsvermögen des FC eigentlich auch ganz gut wider.
Ja, zumal das jetzt alles wieder enger wird hinten raus. Ich meine, der Tabellenplatz ist ja eigentlich gut, aber dass der Abstand zu den anderen wird halt immer geringer und das muss man natürlich im Auge behalten. Reden wir gleich drüber. Ich würde gerne mal über die Startelf reden. Da haben wir jetzt gesehen, ja gut, natürlich musste er jetzt auch aufgrund der neuen Verletzungen. Castro Montes leider mit einer Muskelverletzung ausgefallen. Linden Meiner eigentlich auch gerade ganz gut drauf. Rippenbruch, von daher ganz klar, dass da musste sich was tun. Bülter ist auf die Bank gegangen. Dafür kamen halt Thielmann, Johannesson und El Mala in die Startelf. Ja, wie seht ihr es? Wie haben die Jungs das gemacht? Sebastian?
Ja, Thielmann natürlich ein wunderschönes Tor. El Mala sieht man, wenn er zur gefährlichen Situation gekommen ist, fehlt ihm so ein bisschen diese Leichtigkeit. Auch hat man gesehen, Reaktion so nach dem Torabschluss, wo er ihn versiebt hat. Aber trotzdem Ausnahmespieler, Ausnahmetalent für die Kölner. Ja, und muss man wieder in die richtige Spur bringen, dann wird er auch wieder für den FC zuschlagen, glaube ich. Ja.
Naja, klar. Sonst jetzt viele haben auch gestern so sich erstmalig so ein bisschen über seine Körpersprache aufgeregt. Also das war ein bisschen, der wirkt gerade frustriert.
Genau. Das hat man gesehen nach direktem Vergeben der Chance und allgemein Körpersprache hast du eigentlich gut gesagt jetzt, ja.
Ja. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen oder hatten wir auch letzte Woche dann schon mal angesprochen. Der hat ja hier und da so ein bisschen was Poldi-eskes, was so seine Art und Weise, wie er so über den Platz schlurft, teilweise dann würde ich sagen. Das kann natürlich auch hier und da so ein bisschen abfärben, weil ich hatte jetzt auch mit Kollegen noch gesprochen, die vor Ort waren und das konntest du jetzt im Fernsehen, kannst du ja nicht immer so optimal sehen, aber das Rückzugsverhalten bei ihm lässt dann immer wieder auch ein bisschen zu wünschen übrig. Und wenn du natürlich solche Granaten wie die Leipziger über die Außenbahn flitzen siehst, dann brauchst du die Unterstützung von ihm. Und da nimmt er sich immer noch so seine Pausen. Das kann er sich in Anführungszeichen eher erlauben, sage ich jetzt mal, wenn er halt einen dieser beiden Dinge am Anfang verwandelt. Ne? Dann hat er wieder das Argument auf seiner Seite, ja, ich bringe euch hier offensiv einen extremen Output. Und wenn das jetzt so ein bisschen hängt, ist es halt schwierig und deswegen ist es auch richtig, was ihr jetzt schon beide gesagt habt. Du merkst dann, er verarbeitet das jetzt auch ein bisschen anders, die ganze Situation, ne? Dieses Hadern und so. Das hat sie vorher nie gesehen. Der war eigentlich immer so ein Dauersmiler.
Ja, deswegen,
das ist so ein bisschen das, woran es jetzt hakt. Ja. Aber
ich finde, was du eben gesagt hast, ist noch ein guter Punkt mit dem Zurückarbeiten. Das ist ja mittlerweile eigentlich auf dem Niveau Pflicht. Und ich sage, wenn du dich dann so einbringst fürs Team, auch deine Wege nach hinten machst, schließt, manchmal bist du dann auch mehr im Spiel. Weißt du, wenn du da anfängst zu denken, oh, vielleicht brauche ich jetzt noch ein bisschen mehr Saft für die eine gute Offensivaktion und dann schmeiße ich ihn rein, das geht nicht. Also das ist, glaube ich, dann auch, ich bin ja jetzt auch auf der Trainerseite, wo Trainer dann sehr kritisch gucken und die wollen einfach, dass die Jungs in beide Richtungen arbeiten und dann sind sie auch im Flow und schließen dann vielleicht mit mehr Leichtigkeit dann auch noch eine große Chance besser ab.
Ja, aber es ist schon ganz wichtig, was ihr beide da jetzt auch gesagt habt, dass natürlich irgendwo auch jetzt diese Leichtigkeit ein bisschen weg ist, weil auch nicht mehr jeder Ball automatisch reingeht. Ne? Eine gewisse Zeit lang hat es immer das Gefühl, der konnte ja machen, was er wollte. Die Bälle sind ja alle reingegangen, aber erst dann halt diese zwei Situationen, wo man einfach denkt, den kann er auch machen. Ne? Wobei, man muss vielleicht auch entschuldigend sagen, beide Aktionen waren mit seinem linken Fuß, das ist jetzt nicht unbedingt sein starker.
Ja, das also stimmt, aber ich finde, also bei der zweiten Aktion aufgrund seiner Klasse muss ich sagen, der Ball muss aufs Tor. Ja. Der erste hat noch nicht so ganz voll erwischt, ne? Aber den zweiten, den muss er schon irgendwie aufs Tor bringen. Also das weiß er auch selber und deswegen hadert er auch so ein bisschen mit sich, ne? Und ja, ich weiß nicht, ob es abfärbt, aber hinzu kommt natürlich dann trotz einer insgesamt guten Leistung, dass, wie ich eben schon mal angedeutet hatte, Kaminski als unser zweiter Torgarant in Anführungszeichen der Hinrunde hängt jetzt auch so ein bisschen durch, so exemplarisch war ja sein Luftloch. Also da hätte er ja sonst in der Hinrunde den in Giebel geschweißt, glaube ich zumindest. Und das ist so ein bisschen das, woran es jetzt natürlich hakt. Aber positiv dann auf der anderen Seite wiederum, dass das Team dann trotzdem so eine Gesamtleistung abliefert, obwohl die jetzt so ein bisschen durchhängen, finde ich. Also muss man auch so sehen, ne?
Ja, am Ende, es ist ja letztendlich nicht nur ein Spieler, es ist ja der ganze 1. FC Köln, der sich jetzt halt, ja, so langsam aber sicher so ein bisschen, zumindest auch wenn tabellarisch noch nicht, zumindest punktetechnisch weiter nach unten bewegt, obwohl er gar nicht mal so schlecht spielt. Wir haben ja, wie gesagt, festgestellt, das war ein ordentliches Spiel, aber ich bin da bei Julian, ich bin voll bei dir. Wir dürfen uns auch nicht zu Tode loben, ne? So dieses, so, wir haben gut mitgehalten, wir haben gegen eine Top-Mannschaft eine gute Leistung gebracht. Man muss auch mal sagen, dass diese Top-Mannschaft im Vorfeld verunsichert war durch die letzten Ergebnisse und in der ersten Halbzeit jetzt auch nicht gerade da, ich sag mal, auf den Rasen was reingebrannt oder gezaubert hat. Also ein bisschen hast du die Verunsicherung auch gemerkt, oder Sebastian? Da war vielleicht noch ein bisschen mehr drin, weil so richtig kam der FC ja erst in der zweiten Halbzeit.
Ja, es war einfach schade, der Zeitpunkt des 2-1, weil da haben sie dann den Ball, ich weiß gar nicht, wer schlägt ihn da weg, der Lund schlägt ihn einfach weg und dann kommt er schnell zurück. Das 2-1 war so ein bisschen Knackpunkt und dann wirklich die Wahrgeschichte. Sie haben auch weitergemacht, sie haben an sich geglaubt und es war, als es unentschieden stand, hätte es ganz klar in FC-Richtung gehen können. Und ich glaube, man lobt sich da auch nicht zu Tode und sagt, boah, jetzt war geil, sondern die können das schon gut einschätzen. Ich bin ja jetzt auch weit weg, aber ich fand es eigentlich positiv, dass die Wochen davor jetzt so Spiele gegen Wolfsburg, gegen Mainz und so, dass die gewonnen worden sind, weil das sind die Mannschaften, die sind in Konkurrenz zum FC. Aber ich bin trotzdem noch positiv, dass der FC auch mal gegen die Dicken noch einen Dreier hinkriegt oder punktet und sich da belohnt. Gestern war es wirklich auf Schnitt. Und ja, wenn man aus der Ferne schaut, ärgert man sich dann auch brutal mit und sagt, ach du Scheiße, wieso kriegen sie das nicht in die Richtung?
Ja, das ist wirklich schade. Und auch in der ersten Halbzeit, Leipzig hat ja dann irgendwann das 1-0 gemacht nach einem Freistoß, wo der Kollege den Ball nochmal 10 Meter weiter nach vorne legt. Okay, das passiert immer, aber ich habe mir das im Nachhinein nochmal angeguckt und mich total geärgert, aber gut, auf der anderen Seite.
Das ist eine Sauerei. Da musst du einfach, wieso stehen die vier Offiziellen da? Wenn das wirklich 10 Meter sind, dann musst du hier, dann musst du über Mikro. Das gibt's doch gar nicht. Also 10 Meter ist schon viel. Und dann war es ja erst im gefährlichen Bereich, wo man dann wirklich so einen guten Ball spielen konnte wiederum. 10 Meter weiter hinten hätten sie kurz gespielt.
Ja, da war, ich glaube, da waren wir ein bisschen zu brav, ne? Der FC, da geht ja auch keiner hin.
Man formuliert und sagt, hey, was ist da los? Der legt den weiter. Ja, das muss man natürlich auch in so einem Spiel machen.
Vielleicht waren es auch noch 6 bis 8 Meter, aber es war auf jeden Fall ausreichend. Ne? Du hast es gerade gesagt, der Ball kommt dann in den gefährlichen Bereich und da hat der FC natürlich auch geschlafen. Und da muss ich natürlich dich als Torwart-Experten fragen, was macht der Marvin denn da? Kommt raus, bleibt in der Mitte stehen und da bist du eigentlich im Niemandsland. Ne?
Ja, das war halt das Problem, glaube ich, dass er im Niemandsland war. Also ich sage, das wird ein schwieriger Ball zum alles wegräumen, weil du gehst voll in die Traube rein, du hast zwei Mainzer, glaube ich, und ein FC-Verteidiger und er fällt dann so blöd der Ball, das sage ich, wenn er da durchzieht, bekommt er den Ball nicht. Das war wirklich ein gut getretener Ball, der zum Ende dann auch senkt für die Zielspieler und er muss einfach versuchen zu korrigieren, weil er ist stark in seiner Reaktion, wenn er es schafft, noch halbwegs in Reaktionsposition zu kommen, sich fallen lässt, dann sage ich, der Ball ist so im Bereich, da hat der Schwebe schon ähnliche Bälle rausgekratzt, ja.
Wie fandst du es, Julian?
Ja, das ist ja genau das, was so ein bisschen das Problem ist. Also die Standardschwäche des FC liegt zum einen auch im zu braven Verteidigen. Klar, aber auch, dass die Gegner natürlich wissen, dass das vielleicht so mit die größte Schwachstelle von Marvin Schwäbe selber ist, die Strafraumbeherrschung als solche. Und da war es jetzt natürlich dann schon so ein Ding, wo man sagt, Niemandsland, da war er sich dann verunsichert, dann bleibt er lieber. In so Fällen sollte er dann vielleicht lieber auf der Linie bleiben, wie er es meiner Meinung nach bei Ecken zu oft macht. In dem Fall hätte er den Ball dann vielleicht eher so pariert, ne? Und ich glaube schon, dass natürlich, die ist ja alles ausgeleuchtet mittlerweile, die Gegner wissen um die Schwächen eines Torhüters und nutzen das dann vielleicht in dem Fall dann auch extremst aus. Und beim FC ist es dann halt leider so, dass das Thema Strafraumbeherrschung bei Marvin Schwäbe halt so dieser meiner Meinung nach fast einzige Minuspunkt ist für einen wirklich ein Torwart auf absolut gutem Bundesliga-Niveau, aber das ist jetzt so hart dann immer bestraft wird oder jetzt auch gegen den FC dann so genutzt werden kann, ist wirklich sagen, ist so ein Mitspiel, sowohl Mitspieler als auch Schwäbe, aber er hat auf jeden Fall dann seine Aktien dabei jetzt wieder, ne? Das ist einfach so.
Fragen wir einfach mal den Torwart-Experten. Ja. Genau, er wollte sich schon äußern.
So das Thema Strafraumbeherrschung, Eckenstandards, sind ja auch keine Ecken mehr, so wie die früher geflogen sind. Noch zu meiner Zeit oder noch ein paar Tage vorher, zur Schumacher-Zeit, da konnte man wirklich noch mehr agieren im Strafraum. Und jetzt ist immer viel Trubel. Sie laufen immer alle gut ein, die Spieler. Du hast viel vor dir. Es gibt so keine typischen Bälle mehr, wo du die runterpflücken kannst. Also sind wirklich Dinger, wo du dann wirklich im ersten Moment und auch schnell die Meter haben musst, erkennen musst, wo kommt die Pille und dann musst du wirklich den Treffer landen. Egal jetzt, ob Schwäbe oder wie sie alle heißen in der Bundesliga, es gibt jetzt meiner Meinung nach keinen Torhüter, der jetzt im Spiel da zig Ecken runterpflückt. Ne? Das ist so eine Mutgeschichte. Vielleicht was der Vorgänger, dass der Urbik zu viel hatte, der ist immer so von seinem Naturell hat er versucht, oh, ich gehe jetzt auf die Bälle und einfach so, weil das sein Torwart Naturell war. Da ist der Schwäbe eher zurückhaltend, weil er weiß, wenn ich dann mich schnell positioniere für die Reaktion, dann habe ich die Reaktion und dann hat er auch schon meiner Meinung für den FC da wirklich Riesentreffer gekriegt und ja, das ist sehr schwierig jetzt. Ja, aber Strafraumherrschung meinte halt, dass das Mitspielen hohe Bälle oder das ist es, ne?
Ja. Genau. Und demgegenüber steht ja auch seine, vielleicht ist das ja auch seine Stärke, ist dann vielleicht gleichzeitig seine Schwäche, weil man hat immer den Eindruck, der ruht sehr in sich. Das ist halt gerade wichtig, finde ich, bei diesen 1-gegen-1-Situationen, ne? Dieses lange Stehenbleiben, fokussiert bleiben. Und das sprichst du ja gerade an. Es bedarf dann einen gewissen Mut, in so Aktionen rauszugehen. Und da ist er sich dann vielleicht selber nicht sicher genug einfach, wie du es schon sagtest, mit dem Thema Urbich, der extrem von sich überzeugt war und ja, leider dann zu FC-Zeiten hier und da mal dann doch daneben griff in dem halben Jahr.
Ne? Noch ein Junger, der mit den Erfahrungen das noch lernen muss, aber der hat ja so von seiner Bereitschaft, bringt er da ja sehr, sehr viel mit.
Ne? Ja. No. Es ist nur so, dass natürlich, es wird schon immer wieder über Marvin diskutiert. Da gibt es so eine dreigeteilte Diskussion, die ist eigentlich ganz interessant. Der eine Teil sagt, von wegen absolute Weltklasse auf der Linie und im 1-gegen-1 und eigentlich müsste er als Torwart von Nummer 3 mit zur WM. Dann gibt es den anderen Teil, der sagt, von wegen, der lernt das im Leben nicht mehr mit den hohen Bällen und so weiter. Das wird immer ein Schwachpunkt bleiben. Man sollte mal einen anderen Torwart probieren. Ich glaube, der dritte Teil ist der so ein bisschen in der Mitte ist, der einfach sagt so, das ist ein guter Torwart für den ersten FC Köln, aber eben keine Weltklasse. Er hat eben ein paar Stellen, wo man, noch was machen kann. Kann man das? Kann man im Alter von 30 Jahren, Sebastian, noch, sag ich mal, ein Herr der Lüfte werden?
Ich glaube, es ist sehr schwierig, dann noch ein Herr der Lüfte zu werden. Man kann immer wieder Sachen analysieren. Das wird mein alter Kumpel, der Peter Greiber, auch mit ihm sicherlich machen. Aber das ist dieser Moment des Spiels, dieser Mut. Wenn du dich dann hinstellst und sagst, okay, Standards jetzt, wenn das in meinen Bereich kommt, dann gehe ich, dann zieh ich's durch. Aber er, hast du gut analysiert schon, Julian, er ist dann wirklich einer, der sich dann teilweise schnell dann auch auf seine Reaktion verlässt, aber da dann auch wieder gut ist. Und man muss es dann abwiegen. Wo ist das? Wo kann ich viel klären? Wo kann ich viel der Mannschaft helfen, dass ich da rigoros eingreife bei hohen Bällen? Oder auch die, ja, wie Schüsse zum Tor kommen, die Ecken und sowas, dass ich da reinfliege. Weil das ist auch ganz, ganz schwierig, da den Treffer zu kriegen, dass du wirklich der Mannschaft da helfen kannst. Da gehst du manchmal mit der Faust raus, einer touchiert nur, zack, es schlägt direkt ein oder Flipperball und der zweite ist drin. Also das ist ein schwieriges Thema, finde ich, so Flanken. Und da noch groß eine Verbesserung zu machen, das zu trainieren, das ist, glaube ich, so dieses Tagesgeschäft, das Match dann wieder und die Mut und die Analyse dann, ja.
Du hast gerade Peter Greiber erwähnt. Welche Rolle spielt denn so ein Torwarttrainer? Weil hier in Köln gibt es immer noch ein paar Leute, die auch einem Uwe Gospodarek hinterher trauern, weil darunter die stabile Torhüter insgesamt stabiler wirkten. Ohne jetzt Peter Greiber was Böses zu wollen. Aber so, was kann ein Torwarttrainer verändern, verbessern und machen?
Der Peter ist ein absoluter Profi und der Uwe Gospodarek war auch absoluter Profi. Das ist, glaube ich, du bist viel mit den Jungs zusammen. Du bist jeden Tag, du bist, glaube ich, mehr zusammen als mit deiner Frau zu Hause, einem Freund oder was auch immer. Und du musst in der Gruppe wirklich eine gute Leistungsbereitschaft haben, auch eine gute Harmonie in der Gruppe. Wie sie trainieren müssen oder wie der Peter trainieren lässt, das weiß er und der macht da gute Arbeit. Aber es ist wichtig, dass die Jungs funktionieren, auch vom Kopf immer wieder Frische aufbringen. Torwarttechnisch sind sie, wenn sie jetzt beim FC in der Kiste stehen und nicht ganz jung sind, sind sie schon ja recht weit ausgebildet. Also da geht's dann halt einfach nur Leistungsbereitschaft erhalten, Fitnesszustand und sowas. Ja, und dass die Gruppe funktioniert. Also da bin ich der Meinung. Das ist mir auch immer sehr wichtig.
Ja. Und damit wir das jetzt auch noch abgeschlossen haben, müssen wir natürlich auch das zweite Tor fragen. Torwart-Ecke, kurze Ecke, aber natürlich auch ein Riesenschuss, das muss man zugeben.
Ne? Riesenschuss, jetzt von der Positionierung, sage ich, steht der Marvin auch gut, macht der Baumgart wieder sehr, sehr, sehr gut, schließt schnell ab, schießt hart ab. Er reagiert ja sogar noch. Kurze Ecke gibt's auch nicht mehr, meiner Meinung nach. Da muss man mal schauen, jetzt in jeder Liga, jeder Torwart, was da einschlägt hier in dem Bereich, neben seinem Ohr, neben Körper, wo sie dann beim gespielten Ball noch Positionswechsel machen müssen, dann auf Position wieder auf die kurze Ecke reagieren. So schnell kannst du manchmal den Colt gar nicht ziehen. Also da, wenn er da an Ohren vorbei rauscht mit 165 km/h, also wenn jetzt einer wirklich richtig dusselig steht, erste Pfosten oder kurze Ecke, dann kannst du sagen, boah, hier, was ist mit deiner Position? Aber so in dem Fall gestern mit dem Schwebe finde ich schwierig zu verteidigen.
Okay, also ich persönlich habe jetzt auch gedacht, das zweite Tor würde ich ihm gar nicht ankreiden wollen.
Nein.
genau, was du gerade sagtest, ne? Das war einfach, den hat er auch wirklich sahnemäßig getroffen. Wie schießen die ja alle gegen uns, diese Traumdinger, ne? Stefan Bell vor kurzem, der normalerweise ja nicht für solche Tore steht, ne? Sag ich mal vorsichtig, ne? Aber der Baumgartner kann das schon und das war richtig gut. Und naja, ich glaube, klar, hast du dir vielleicht erhofft, dass er vielleicht noch mit dem Fuß rankommt, ne? Aber das war einfach.
Das ist halt dann diese individuelle Klasse, die die Leipziger einfach haben und die der Baumgartner, der spielt sich jetzt dieses Jahr ja richtig frei, seitdem der Xavi Simmons da weg ist. Da hat er endlich seine Rolle da gefunden. Also endlich aus Leipziger Sicht. Finde ich auch, also da kannst du dem gar keinen Vorwurf machen, dass er in einer flüssigen Bewegung, diese Annahme plus Abschluss, das ist Wahnsinn. Also ich finde, das ist ein, ich weiß nicht, ob es genug gewürdigt wurde, aber ich finde, das ist wirklich ein Weltklasse-Tor. Also
ja, von der Geschwindigkeit
ist natürlich aber wirklich einfach dieses, da sind wir auch wieder so ein Ticken, Martel ist da nicht ganz dran und wie Sebastian ja auch sagte, du hast eigentlich diesen Moment, das Momentum, dieses 1-1, das hast du dann nach 4 Minuten wieder aus der Hand gegeben. Das ist halt echt schade, ist mehr als schade.
Vom wiederholten Male, ne?
Genau.
Das ist gerade erst. Also ist ärgerlich, weil das ist auch so ein bisschen Konzentrationsmangel, ne? So irgendwas scheint danach. Ich habe immer Angst am meisten nach unseren Toren, ne? Und leider bestätigt sich das auch immer wieder, oder?
Ja, da gibt's auch ganz interessante Statistiken. Die habe ich jetzt nicht ganz, aber es fallen unfassbar viele Tore in den 5 Minuten, nachdem ein Tor gefallen ist, generell. Weil entweder so ein bisschen Druckabfall oder gerade die Mannschaft setzt noch einen drauf und kann dann nochmal nachlegen. Das sind immer diese Momente oder die Minuten, wo es echt sehr oft noch zappelt. Also das ist ja kein Zufall dann, ne? Also kann ja Sebastian bestimmt auch bestätigen, wie das, was das mit einer Mannschaft macht. Entweder ein Rückstand oder ein Vorsprung. Und irgendwie schade, wenn man immer wieder sagt, schade, schade, schade. Wir sind halt im Profifußball. Für schade kannst du ja nichts kaufen.
Das sind ja Momente, sie werden das auch als Team analysieren und sich sagen, hey, komm, wir gehen oft in Führung oder wir gleichen manchmal auch gegen die starken Teams aus. Und dann, dass du dieses aber schon wieder in die Birne kriegst und sagst, hey, komm, jetzt müssen wir gleich weiter so machen. Aber das ist ja natürlich dann auch vom Gegner abhängig, wenn dann wieder, du kannst das Ding nicht klären und dann macht einer das wie der Baumgart-Weltklasse mit dem Abschluss. Ja, das ist dann so schwierig. Ich glaube, sie werden das auch analysieren. Sie werden immer wieder drüber reden und sie wollen auch dahin, dass sie dann mal so einen Dicken erlegen. Und ich glaube, sie schaffen das auch noch in der Saison.
Ist das nicht vielleicht auch einfach ein Teil der generellen Entwicklung, die du einfach auch als Team nehmen musst, weil du ja im Sommer extrem zusammengewürfelt neu bist und wie du schon sagst, du brauchst einfach diesen einen Dicken einmal zu erlegen und dann befreit das ja vielleicht noch viel mehr. Ne? Also, oder das ist ja auch meine Hoffnung oder die Hoffnung aller Fans, denke ich mal, ne? Die genau darin auch liegt. Dass man sich an solche Erlebnisse oder Ergebnisse dann auch zurückerinnern kann und sagt, wir haben ja den schon mal geschlagen oder zumindest einen Punkt abgeknüpft. Und das ist ja genau das, worauf es ankommt.
Ja, daraus ziehst du auf jeden Fall mehr, als wenn du sagst, wir haben ganz gut mitgehalten. Ne?
Ja, genau.
Würdest du ja auch mal was den weggenommen haben, den anderen. Ja. Ne? Am besten Dreier oder zumindestens, dass man einen Punkt mitnimmt. Und das war gestern so nah dran wieder. Und das ärgert mich mittlerweile fast noch mehr, weil wenn du blöde und scheiße spielst, dann ist es halt so. Aber wenn du dabei noch eigentlich ein ganz ordentliches Spiel machst und trotzdem am Ende wieder verlierst, ne? Also, und es wird halt wirklich da unten immer enger, ne? Also das macht einem schon ein bisschen Sorge.
Wobei ich dann einen kleinen Widerspruch einlegen möchte, weil du ja sagtest, es wird immer enger. Man muss schon überlegen, wo stand der FC Ende Dezember vor der Winterpause und wo stehen sie jetzt? Also sie haben noch einen Platz gut gemacht und es sind, glaube ich, jetzt 6 Punkte auf dem 17. und damals waren es 4 oder 5.
Naja,
klar, es ist alles sehr eng, aber du, wenn man jetzt die sportliche Lage nur analysiert aufgrund der Spiele nach der Rückrunde oder seit der Rückrunde, muss ich sagen, sie sind spielerisch wieder besser, finde ich. Sie sind auch wieder wacher und da. Und sie haben auch, wie Sebastian ja auch sagte, diese 2 ganz wichtigen Spiele zu Hause gezogen. Das muss ja halt auch, muss man ja auch
das
so mit
rein. Aber trotzdem hast du zu viele Ergebnisse dabei, wo wir genau das sagen. Du hast es ja eben selbst gesagt, ne? Da war mehr drin und man kann sich nichts dafür kaufen. Freiburg nehme ich auch nochmal als Beispiel.
So, aber diesen Vergleich, du musst ja die anderen Mannschaften, da bin ich auch beim Ralf, man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Zum Beispiel Pauli hat dann auch ist ja scheißegal, denn durch einen Elfmeter gegen Leipzig dann ausgeglichen und schlagen jetzt einen VfB, wo auch vorher keiner gesagt hat, boah, die Pauli
nicht VfB.
Ne? Also so das ist schon eine gefährliche Situation. Aber für mich ist wichtig, dass der FC so in der Spur bleibt, die direkten Duelle für sich entscheidet oder da punktet. Und dann ist irgendwann auch nochmal der Große fällig. Aber dass man da wirklich jetzt positiv bleibt, so wie du auch sagst, Julian, dass man die Tabelle jetzt auch sieht, dass es dann auch 6 Punkte sind. Aber das können sie auch alle einschätzen. Aber diese Wachsamkeit nach unten natürlich behält. Ne?
Ja, letzten Endes nochmal auf die Leistung gestern. Ich muss wirklich sagen, das hat mich schon auch ein bisschen beeindruckt, wie sie dann auch nach dem 2-1 wieder Gas gegeben haben. War, fand ich, die beste Phase so nach dem gegnerischen Tor, blöderweise. Ne, bis halt dann zu dieser Szene, zu der wir natürlich gleich auch nochmal intensiv sprechen werden. Bis dahin hat der FC, wie ich fand, unglaublich viel Druck gemacht und diesen eigentlich überlegenen Gegner, individuell überlegenen Gegner, aber mal richtig in Schwierigkeiten gebracht. Also das hat richtig gut ausgesehen. Es ist ja auch das 1-1 gefallen. An der Stelle auch vielleicht mal ein Lob an Thielmann, den wir ja in letzter Zeit hier öfter kritisiert haben. Hat gestern auch nicht alles geklappt. War nicht alles Gold, aber die Szene hat er sich natürlich dann schön genutzt. Da hatten wir allerdings dann vielleicht auch ein bisschen das Glück des Tüchtigen. Da hätte man vielleicht auch abpfeifen können, oder? Da Johannes zum Einsatz vorher.
Ja, aber ich glaube, da bin ich bei den Fernsehkommentatoren, die haben auch gesagt, nee, das ist kein Foulspiel. Aber habe ich hier noch
Ich habe die Sorge, dass das macht.
Ein normaler Zweikampf, auch ohne FC-Brille habe ich gesehen, das ist ein normaler Zweikampf und der schweißt ihn rein, da war ich froh, dass er da nicht zurückgefunden
hat. Ja, freut mich persönlich auch für Thielmann. Ich habe mir auch wirklich sehr kritisch gesehen, bleibe ich auch grundsätzlich bei, weil ich finde, bis zum Tor war es eigentlich auch wieder so ein Thielmann-Auftritt. Aber genau das ist ja das, woraus so Spieler auch diese wieder neue Kraft schöpfen. Und das hast du ja eigentlich beim vermeintlichen 2-2 hast du es ja auch gesehen. Also er hätte ja eigentlich einen Doppelpack gemacht, hätte der Leipziger nicht, der Baumgartner da auf der anderen Seite so gut gehalten in dem Falle.
Ja, der Baumgartner.
Also das war eine Torwart.
Ja, nee, aber das war eine gute Leistung, dann vor allem in der zweiten Halbzeit von Thielmann und definitiv auch nachher ein Dampfmacher. Da kann man jetzt wirklich nicht meckern. In den letzten Wochen hat er sich die Kritik verdient, also muss man auch in dem Fall mal loben, wenn vor allen Dingen zweite Halbzeit, erste fand ich auch nicht so doll. Aber was dann kam, war wirklich gut und positiv und dann kam es ja dann irgendwann zu dieser Szene. Ich will jetzt gar nicht lange drum rumreden, viele werden schon genau darauf warten, als dann der Schiedsrichter genau das, was ihr gerade schon erwähnt habt, dann erstmal das Hand scheinbar nicht gesehen hat, auf den Bauch deutete. Also fand ich schon sehr gewagt, weil das konnte man eigentlich schon so ganz gut sehen. Aber gut, ich weiß nicht, welchen Winkel er hatte. Aber dann ist man sich ja scheinbar seiner Sache schon sehr sicher gewesen. Und dann wurde ja irgendwann doch noch abgepfiffen, weil der Ball auch in Seiten ausging. Und dann ging die Diskussion los. Also ja, was sagt ihr zu dem, was dabei rausgekommen ist? Ich muss ja nicht alles nochmal, die Leute haben es ja alle gesehen.
Ja, also für mich, ja, Mist. Also du musst den der Elfmeter geben, du musst die rote Karte dann geben. Ich finde, die sind zu klein, die Dinge, die dann zurückgepfiffen werden da mit dem VAR. Also es hat meiner Meinung nach keiner auf dem Sender gehabt, dass da irgendwas noch mit Abseits sein kann. Und ja, das ist dann so, dann kommt irgendeine Technik, klar, Technik ist Technik, aber diese Genauigkeit und wie die Spielszene war, ich glaube, da hat der Kwasniok sich auch nochmal zu geäußert, dann, ja, ich finde es dann sehr, sehr schade, dass dann eine Mannschaft da nicht belohnt wird wie der FC und die Situation in Richtung FC geht.
Ja, da könnte man fast den Eindruck gewinnen, man will so lange suchen, bis man es irgendwie abgreifen kann. Ja, das ist halt so auf dem Reißbrett konzipiert, wie der VAR so sein soll und so, aber da sind ja so viele Eventualitäten und Dinge, wie wird die Linie genau gezogen, ist das genau der Punkt gewesen des Ballabspiels, dann diese Mini-Hacke, die drin war, wo keiner darüber nachgedacht hat, wie dass das irgendeinen Einfluss darauf hätte. Das ist ja so weit fernab vom richtigen Spiel, ne?
Ja. Also diese aufgeweichte Abseitsgeschichte da, auch wenn ich mir das Regelwerk da heute durchlese beim Kicker, also da kommst du ja, also das Klären will, Verteidiger jetzt bewusst klären und so weiter. Also wo fängst du an, wo hörst du auf? Es ist so. Das ist so schade. Also es gibt sicherlich Situationen, wo das mit dem VAR alles wuppt, aber boah, das war gestern wieder eine Situation, wo du sagst, kannst du sofort abschalten. Wenn du noch in Köln ist der Keller, dann geh da direkt hin und mach einen Strom weg.
Also
dann
genau, das sind so die Momente, wo man ja auch so ein bisschen die Leute verliert vom Fußball. Also das ist jetzt übertrieben gesagt, aber wo ja alle dann abschalten und sagen, ich komme da nicht mehr mit und ich will da auch nicht mehr mitkommen. Weil das kannst du ja keinem mehr wirklich sachlich auch erklären. Ja. Also total.
Also ich fand es gestern also unsäglich und ich habe mir ja schon gedacht, nachdem sie sich so schon geweigert haben, überhaupt, sage ich mal, das Hand einigermaßen anzuerkennen, werden sie jetzt wahrscheinlich noch sehr lange suchen, damit sie einigermaßen da aus der Nummer wieder rauskommen und dann haben sie halt irgendwie einen Abseits gefunden. Und dann ist auch wieder die Frage, wie ist das mit diesen Frames? Du hast 30 Bilder pro Sekunde, so viel ich weiß, ne? So oder 60 sogar. Wie auch immer, auf jeden Fall hast du so viele Bilder pro Sekunde. Und wann genau ist das Abspiel gewesen? Wie würdest du das fest definieren?
Ja, das meine ich. Also, die Technikgedönster, das ist wirklich sehr, sehr bitter.
Ne? Ist das nicht in der englischen Liga so, dass die eine Karenz von ein paar Zentimetern
haben? Ja, haben die.
Und aber das sind Aktengeschichten, das ist ja wirklich, da musst du die eigentlich haben. Das ist ja nichts. Also wenn jetzt ein ganzer Fuß, weißt du, mit dem du richtig einnetzen könntest oder sowas drin ist, dann ist es so. Aber das sind ja Sachen, die Hacke ist eigentlich weg von der Aktion und das ist Mist.
Und vor allen Dingen ist ja ein ganzer Rattenschwanz, der ja noch dran ist, weil Sebastian das ja auch erwähnt hatte, es gäbe ja nicht nur den Elfmeter, sondern du hättest so 10-12 Minuten vor Schluss noch eine rote Karte und wärst in Überzahl. Also du hättest dann da voll auf Sieg gehen können, ne? In dieser einen Aktion. Also
waren so gut drin diesen Flow, wo sie am Machen und Tun waren, Richtung Ausgleich, das nimmst du als Team. Das ist erstmal, keine Ahnung, wie lang war es? 8 Minuten. Ne, dann bist du erstmal wieder ein bisschen raus, dann geht die Entscheidung gegen dich, dann sackst du nochmal ein Stück runter, aber da hast du danach gemerkt, da war der Dampf ein bisschen weg.
Ja. Das nimmt auf der einen Seite Einfluss auf das Spiel durch die oftmals falsch getroffene Entscheidung, auf der anderen Seite natürlich durch den verloren gegangenen Flow, den du ja wirklich hattest, die ganze zweite Halbzeit über. Danach hast du richtig gemerkt, war auch ein Bruch. Und der FC tat sich wahnsinnig schwer, da überhaupt nochmal, sag ich mal, richtig gefährlich zu werden. Also die ganze Aktion ist wirklich, und wir sehen es ja nicht nur beim FC, wir haben ja jetzt auch jede Menge andere Situationen, komischerweise profitiert davon immer momentan Mainz 05, warum auch immer. Wie auch immer, es gibt wahnsinnig viele Aktionen zurzeit und da hat sich auch Dietmar Hamann richtig schön drüber aufgeregt und nach dem Motto Videobeweis abschaffen, also jedenfalls macht es so keinen Sinn. Ich glaube, die müssen sich alle nochmal zusammensetzen und wirklich mal komplett neu gewichten und überlegen, wie können wir das überhaupt noch einigermaßen sinnvoll gestalten, dass der Fan das Ganze noch nachvollziehen kann.
Für mich gibt es da eigentlich nur eine sinnige Sache und das ist die Torlinientechnik. Da hat sich auch noch nie einer drüber beschwert. Das ist ja auch so ein klassisches Schwarz-Weiß-Ding. Ne? Ja. Und alles andere ist so viel Graubereich dabei. Also wir können ja beim Elfmeter, können wir dann nochmal diskutieren, wieso es sich jetzt ewig gebraucht hat, um festzulegen, dass das ein Handspiel ist beispielsweise. Das ist ja ein Irrwitz.
Ja, das eine war das Handspiel, jetzt kommt noch das andere dazu. Hat er aktiv oder ist er bedrängt worden beim Kopfball, also der Kollege David Raum. Ja. Oder wie auch immer. Wenn ihr dann jetzt noch die Diskussion, können wir jetzt noch irrsinnig weiter fortführen. Das bringt nichts. Das ist Schwachsinn. Du hast mit Sport nichts mehr zu tun.
Ganz genau.
Gut. Also mal bist du vielleicht der Nutznießer des Ganzen, dann nimmst du das mit, aber so richtig zufrieden kannst du mit sowas auch nicht sein, wenn du sowas mehr oder weniger dann selber erdulden musst, ist klar. Ich fand ganz nett, wie der Trainer Ole Werner von RB Leipzig sagte, das war für ihn noch nicht mal ein Handspiel.
Ja, das
da bin ich dann vor Lachen fast nicht mehr in Schlaf gekommen.
Der Baumgart hat es ja selbst nicht geglaubt, dass Jan war. Wie der gejubelt hat, als der Gulaschi dann den Ball zu sich gekommen hat. Also entweder war es ganz klares Ablenkungsmanöver oder Verblendung. Ich weiß es auch nicht.
Irgendwas dazwischen.
Danach war das Spiel dann leider so gut wie vorbei. Ich denke, die Szene, die dann auch natürlich unschön war für uns, wie Ache dann vom Platz ging und vor allen Dingen wie Ache vom Platz ging, das sah gar nicht gut aus, ne?
Naja, du weißt ja, dass das so ein mit Verletzungen immer wieder kleinen Muskelverletzungen generell gebeutelter Spieler ist. Also Muskelverletzung ist ja eh gerade groß in Mode beim FC. Und das ist natürlich schwierig, weil du hast gemerkt, der hat jetzt ganz viele Trainings mit bestritten seit Sommer und es hat sehr lange gedauert, bis man ihn auf so ein körperliches Niveau bekommen hat. Wenn er jetzt wieder so 2-3 Wochen rausfällt, das ist halt kein Spieler, der dann direkt wieder da ist, glaube ich. Der braucht dann immer diese Anlaufzeit. das wäre halt extrem bitter, weil ich finde, auch wenn er jetzt nicht trifft, finde ich ihn als Fixpunkt mittlerweile schon vorne wichtig. Das muss ich so sagen. Ja, ja, und du hast auch keine richtige Alternative zu ihm, muss man sagen, ne?
Ja. Ja, ich finde auch, Ache ist wirklich, hat eine gute Wucht und so als Zielspieler behauptet sich immer gut. Hat mich jetzt immer gefreut, wenn er da war, auch das Tor gemacht hat, ich glaube, gegen Mainz an Wind und Pfosten und so. Also, wie mag ich. Ist wirklich ein Arbeiter, ne? Siehst auch, wie er dann zurückarbeitet, waren viele Szenen noch bei, wo er dann noch den Fuß reinhält und sowas. Also, das mag ein Trainer, wenn du denn so einen hast. Und wenn der jetzt angeschlagen ist wieder, das wäre natürlich bitter für den FC, ja.
Hab jetzt noch nichts gehört.
Nee, ich auch noch nicht.
Julian auch nicht. Naja, wir jetzt übrigens zur Erläuterung und Erklärung an alle da draußen. Wir zeichnen das auch heute an einem Montag auf. Ging halt nicht anders. Dementsprechend kann es also durchaus sein, wenn einige das morgen erst verfolgen, also am Dienstag, an unserem eigentlichen Erscheinungstag, dass sich bis dahin schon wieder was Neues ergeben hat und man weiß, wie lange er ausfällt. Wir wissen es leider noch nicht. Wir haben keine Glaskugel. Jedenfalls wurde von Amazon gerade keine geliefert. Ja, wie auch immer, der FC hat dann ja noch versucht zu wechseln. Wie ich fand, ein bisschen spät, oder Julian?
Ja, vor allem, das ist ja gut, dass du es ansprichst, weil letztes Mal haben wir auch am Montag aufgenommen. Da wussten wir ja gar nicht, dass der Neue, der in den 90. kam, zum FC wechselt. Das ist ja auch ein Punkt, der Chavez. Finde ich einen sehr interessanten Spieler, aber wie du schon sagst, zu dem Zeitpunkt die Wechsel habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Vielleicht so ein bisschen die Argumentation von Sebastian so aufgreifend, weil du auch sagtest, die waren ja in einem guten Flow, trotz des Gegentors bis zu dieser Wahrgeschichte. Vielleicht wollte er denen dann auch nicht so nehmen. Und dann war ja dann danach gefühlt schon die 83., 84. Er hätte es vielleicht da 5 Minuten vorher machen können, sollen. Ja, aber ich glaube, das war vielleicht so der Hintergedanke, weil er ja sonst gerne so in der 65. rumwechselt. Ich fand es diesmal zu dem Zeitpunkt zumindest auch nicht nötig, weil sie wirklich gut drin waren.
Nee, da gebe ich dir recht. Aber halt dann, klar, die Sachen, dass dann also ab der 78. erst, also Bülter kam in der 68. Für Johannesson und kam für Lund in der 78. Und dann halt in der 90. Schenden und Chavez für Thielmann und Ache. Einen 5. Wechsel hat er gar nicht mehr gemacht. Also es war definitiv, wie ich fand, ein bisschen spät, aber ich gebe dir recht, da war natürlich der Flow noch da, jedenfalls bis zu dieser Szene. Das war ja, glaube ich, rund um die 78. 79.
78, 79. so, ja.
Ja, ja, genau.
Den Bild hatte ich gerade unterschlagen, ja, das wollte ich gar nicht, aber der ist mir jetzt nicht so prägend in Erinnerung geblieben.
Er hat einfach schön den Ball zurückgepasst, wo Sebo London mal ein Tor hätte machen können.
Stimmt.
Warum schießt der Junge nicht direkt? Also.
Ja, dann muss er
sich noch mal vor und naja, aber er ist halt ein Verteidiger. Ne?
Und das macht er, finde ich, außergewöhnlich. Stimmt, weil sie Angst haben, den Ball dann zu
verfolgen. Ja, und das ist passiert wieder.
Ja, ja, ja. Ja, ich denke, mit dem Spiel sind wir jetzt soweit durch. Wir reden natürlich gleich noch darüber, wie das nächste Spiel laufen könnte und auch darüber, was der Karneval mit dem FC jetzt wieder auslösen könnte. Man geht ja anders damit um, reden wir gleich drüber. Aber ich denke, wir sollten ein bisschen auch mal über Sebastian reden, über das, was er heute macht und natürlich auch über seine Vergangenheit beim 1. FC Köln. Also erstmal heute, er ist Torwarttrainer in Vaduz, ja, in der zweiten Liga, ist das richtig?
Ja, momentan Tabellenführer in der zweiten Schweizer Liga. Ich hoffe, wir ziehen es durch, dass wir nächstes Jahr wieder in der Super League in der ersten Liga sind. Ja, das da riecht es schon mehr noch wieder nach Fußball. Ja.
Ja. Wie bist du eigentlich nach Vaduz gekommen?
Ja, da war damals die FC-Legende, Pierre Littbarski war hier Trainer. Und die haben einen neuen Torwarttrainer gesucht. Und dann war ich in Hürth, habe ich ja noch gelebt, mit der Familie. Dann war ich auf dem Fahrrad unterwegs. Auf einmal ruft der Pierre Littbarski an. Und ich war gerade auf dem Rückweg vom Flohmarkt, glaube ich. Habe ich abgenommen, habe ich geguckt, was ist das für eine Nummer, und dann konnte ich nicht zuordnen. Dann habe ich erst gedacht, das ist so ein Kollege, der macht irgendwelche Späße. Und dann hat der Litti gesagt, ich weiß jetzt nicht, wen Sie hier erwarten, mein Name ist Pierre Littbarski. Das ist wirklich eine Nummer, die ist ja gar nicht hier aus dem Lande. Und dann hat er mir erzählt, wo er umher ist und dass er einen neuen Torwarttrainer braucht und ob ich mir das vorstellen kann. Und ich sage, ja, ich bin auf der Suche gerade, ich gucke mir das gerne an. Und dann, so ist es damals entstanden, ja.
Ah, okay. Und daraus sind jetzt schon 17 Jahre geworden, ne? Oder?
Jetzt bin ich in der 17. Saison, ja. Und da bin ich dem Litti dankbar, dass er mir hier wirklich die Aufgabe gegeben hat und dass ich dann jetzt hier auch mit meiner Arbeit, dass immer alle sehr zufrieden sind und dass ich hier bleiben konnte, ist wirklich eine schöne Aufgabe und ich fühle mich hier wohl und ja, über die Jahre schon. Also ja, da habe ich mich sehr gefreut über den Anruf vom Litti damals, ja.
Aber das hat ja schon Christian Streich Maßstäbe, ne? Also das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist schon, ja, ja, klar. Mir kommt es auch nicht so lange vor, aber es ist wirklich schön. Also
Urgestein.
Ja, das kann man vom Urgestein wirklich sprechen. Ne? Also, und wir sind wirklich ein gut aufgestellter Verein, ein kleiner Verein, so von der ganzen Infrastruktur, aber alles dabei, was den Profifußball braucht. Und
mach doch ruhig mal den Schwenk. Du hast ja eben das Training.
Warte, hier. Das ist das Gelände gezeigt. Ne? Oh, mega. Was für eine Aussicht.
Ja. Also jetzt scheint auch
schön
die Berge. Hey, wir hatten ja mal hier die Eintracht auch im Europapokal hier, die Frankfurter Eintracht, und die waren auch, da Freddy Bobic und so waren da neu am Werk, die waren auch alle begeistert, haben noch nie in so einem schönen Stadion gespielt, haben sie gesagt. Ne? Und haben uns aber trotzdem ordentlich einen eingeschenkt. Ja.
Aber dass es dazu kam, hast ja auch deiner Profikarriere zu verdanken natürlich. Und mit Sicherheit auch entscheidend dann irgendwo der Weg von Lüneburg nach Köln. Wie kommt man von Lüneburg nach Köln? Also außer mit dem Auto.
Ja, das war damals noch eine ganz andere Zeit. Da war Handy los und sowas. Aber ich wollte nach Köln zum Studieren mit meiner damaligen Freundin. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wo kannst du denn nochmal jetzt andocken? So halbwegs noch ein bisschen, war ja talentiert, habe ja auch dritte Liga da mit Lüneburg gespielt, immer guten Job gemacht. Und dann kam ja über Nacht die Nummer mit dem Bodo, der Bodo Ilgner zu Real Madrid. Und dann habe ich gedacht, bewerbe ich mich jetzt mal beim FC, und wenn es dann nur für die Amateure klappt und so, ich bin noch jung, kann ja klappen, habe ich einen Fax rausgehauen, und ich glaube, damals war das der Sigi Marti noch beim FC, der hat dann sich darauf gemeldet, also, Marti mein Name, wie sieht's denn aus, haben Sie mal Lust, ein paar Tage zum Probetraining zu kommen, zwei Tage Profis, einen Tag bei der Amateure, und ich so, ja, klar, sicher, bin ich da, Schwägerin hat ja schon in Köln gewohnt, die hat ja schon studiert, dann bin ich hin, dann habe ich zwei Tage beim Profis mittrainiert, da war noch Labbadia und wie sie alle hießen, waren dann noch am Start. Peter Neuroch war Trainer. Und dann einen Tag halt beim Stefan Engels und beim Heinz Flohr. Ja, und dann habe ich da überzeugt, haben sie gesagt, komm, wir gucken uns nochmal ein Spiel an von dir gegen Osnabrück, und so sind ja interessante Gegner noch mit Lüneburg. Und dann haben sie das gemacht und dann haben sie gesagt, nee, das möchten wir gerne machen. Und dann bin ich beim FC noch gelandet. Eigentlich wollte ich nur zum Studieren nach Köln und noch ein, ja, und dann ging das nochmal mit, war ich ja schon recht alt für heutige Fußballverhältnisse, recht alt mit 23. Aber dann bin ich dann nochmal beim FC eingestiegen, ja.
Was wolltest du denn eigentlich ursprünglich studieren dann in Köln? Wolltest du in Sport oder?
Ja, Sport als Fach, aber Grund- und Hauptschullehramt habe ich studiert, und dann wäre ich aber an der Spur, habe ich auch die ganze Geschichte gemacht, mich da eingeschrieben, und ich habe aber nie mehr, also ich war eingeschrieben, aber ich sollte nachher, bin ich auch gar nicht mehr zur Uni gegangen, dann mit dem Trainerwechsel zum Lorenz Günther Köstner, der hat auch gesagt, ja, was ist jetzt hier immer auf der Unibank sitzen und oder FC, und ich sage natürlich FC. Das war für mich, ich hatte auch vorher auch noch so nebenbei so Komparsengeschichten beim Fernsehen, Lindenstraße und so, das habe ich dann natürlich alles beiseite gelegt, dann gesagt, hier jetzt nicht mehr durch die Lindenstraße laufen, sondern jetzt Fußballplatz. Und ich sage, ja, sicher. Also, nee, war ein witziger Start damals in Köln und war auch top bei der Amateure mit Stefan Engels und Heinz Floh, war natürlich ein Traum, und der immer, wenn ich bei der Amateure war, mit mir Torwarttraining gemacht, das war schon wirklich eine tolle Zeit, ja. Außer das halt mit dem Abstieg, das war natürlich eine harte Geschichte. Ich war viel schon im ersten Jahr im Profikader, so über die Hälfte der Spiele, weil der Michael Kraft war ja sehr verletzungsanfällig zu der Zeit. Und dann saß ich viel auf der Bank, und ja, das lief eigentlich sehr gut an im ersten Jahr beim FC, ja.
Und dann kam es ja dazu, weswegen wir jetzt ja auch so ein bisschen zusammensitzen, weil auf Instagram wurde halt so ein Video eingespielt, eines der legendärsten oder prägendsten Spiele meiner Jugendzeit, muss ich sagen, die erste Niederlage gegen Fortuna Köln. Ja. Als Auswärtsmannschaft, glaube ich, aber im Müngersdorfer Stadion gespielt, und da warst du im Tor, und da habe ich halt irgendwas drunter geschrieben im Sinne von, ja, kann ich mich noch drin erinnern, habe ich ganz schlechte Erinnerungen dran, und du hast ja sehr humorisch darauf geantwortet auch.
Ja, ich klar, vom Ergebnis und alles, wie es da gelaufen ist, habe ich auch schlechte Erinnerungen dran, aber ich muss sagen, es war schon ein großes Erlebnis damals für mich. Und ich habe es dann auch endlich ja geschafft, da Nummer 1 zu werden. Sie haben als Team da komplett versagt, wie die ganze Saison. Die war ja wirklich unter aller Sau da bei Bernd Schuster. Aber ich war da natürlich auch sehr selbstkritisch in dem Spiel. Wenn du es jetzt analysierst, klar, das super Lupfer von Bridaric war auch ein schönes Tor. Da, wo ich rufe, Torwart, und der Huti grätscht rein. Da kannst du immer den Torwart mit in eine Verlosung nehmen. Aber an dem Tag haben wir wirklich als Team uns miserabel präsentiert und das hast du dann natürlich in Köln auch gleich um die Ohren gekriegt. Und ich habe natürlich damals gesagt, ja gut, dann bin ich wohl heute Arsch des Derbys, was ich jetzt, ja, was du einfach hinterher sagst. Aber heutzutage wird das keiner mehr machen. Aber ich habe mich natürlich auch gefühlt wie der Arsch des Derbys, weil wir haben das verloren. Ich stand in der Kiste, ich habe 4 Einschläge gekriegt, habe keine berauschende Partie gemacht und ja, das war einfach scheiße.
Also, die Leute nochmal mitzunehmen, das war halt in der Saison 98-99, erster Abstieg vom FC. Ja. Bernd Schuster Trainer und du sagtest ja, lief unter aller Sau, um so zu zitieren. Ja. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie war Bernd Schuster oder wer war angenehmer, Bernd Schuster oder Mutter Beimer, wo ich jetzt höre, dass du auch mal bei der Lindenstraße warst.
Die Mutter Beimer, die hat sich nie gezeigt bei mir, aber der Bernd Schuster, der war sehr präsent. Also ich habe ja allein durch seine Vita so einen riesen fußballischen Respekt gehabt. Das Jahr davor habe ich ja schon auch ein paar Mal geschaut, wo er Trainer war bei der Fortuna. Es war nicht immer ein Weltstar. Ja, und so ist man dann natürlich solchen Leuten auch entgegengegangen. Und ich finde, er hat jetzt nicht viel Schlimmes gemacht beim FC. Ich glaube, da muss man sich jetzt bin ich auch auf der Trainerseite, da muss man sich ein bisschen als Spieler auch mal an die Nase fassen. Wir als Team haben das damals nicht gut hingekriegt. Und ich finde, er hat auch eine gewisse Vorarbeit schon gemacht für den Ewaldlin, dass der dann natürlich die Saison drauf profitieren konnte, gesehen hat, welche Zöpfe muss ich wohl abschneiden, dass es dann wieder erfolgreicher wird mit dem FC. Ja.
Wenn du schon selber sagst, Welster, also umgibt so Menschen so eine besondere Aura, auch wenn er mit euch in der Kabine war? Also ist das eine andere Art von Respekt, den du ihm gegenüber hast, als einem, in Anführungszeichen, normalen Trainer?
Das
gerade als junger Spieler für dich, ne?
Ich glaube, damals, da ist er auch unterschiedlich mit dem Respekt gegenüberbringen. Also da waren ja auch ein paar Jungs bei, die hatten auch schon ihre 250 Bundesligaspiele. Ich weiß nicht, ob die dann gedacht haben, ja gut, der Schuster, der will mir jetzt hier was erzählen. Also, weißt du so, aber ich von meinem Aufwachsen als Fußballer, Bernd Schuster, dann auf einmal ist er dein Trainer, das war für mich normal. Ne? Und ja, ich fand es dann auch gut, dass er das honoriert hat, dass er auch gesehen hat, dass ich gewisse Sachen mitbringe, die mich da auch ins Tor gestellt hat. Ja, und nachher sind so Sachen, denn er war sehr zurückhaltend. Also du musstest liefern und dann auch Sachen, glaube ich, auch fordern. Das bin ich auch mal wieder ins Büro gegangen, habe gesagt, immer, kannst du mich nicht auch mal wieder ins Tor stellen, weil ja, eigentlich hätte ich es verdient. Dann sag ich, ja, wieso kommst du denn jetzt erst? Weißt du, so Geschichten, aber ja, also ich fand, er hätte sicherlich noch als Trainer ein bisschen kommunikativer sein können. Das hätten sich sicherlich einige gewünscht, aber im Großen und Ganzen jetzt ihm irgendwas dazu vorzuwerfen, dass er den Karren da voll als Trainer an die Wand gefahren hat, finde ich nicht.
Ja, ja, dann gibt's ja mal die herrlichen Geschichten auch, ja, dass er ja wohl auch mit dem, dass er einen Chauffeur hatte, dass er vorgefahren wurde.
Rudi hat er immer mit, der war mit uns in der Sauna, schön, der Rudi, alter GSG-9-Mann, also der mit dem wo auch das ist natürlich das Ding gewesen, der Rudi war wirklich auch noch fit, der ist auch die ganzen Runden, wenn wir da um den Aachener Weiher gelaufen sind, und dann war der Rudi dabei, also von der war immer eine Laufbrücke, hat natürlich auch eine gewisse Ähnlichkeit gehabt zum Bernd, der hat auch einen schönen Schnörres, und aber der hat das Pferdeschwanz noch ein bisschen längere Haare, aber okay. Ein ganz guter Kerl, der Rudi, und ist dir auch nicht auf den Keks gegangen, weil du denkst ja, Mensch, wieso hängt jetzt hier einer drum, Bodyguard vom Trainer, also das war alles in Ordnung, also der konnte gut mit die Jungs umgehen.
Ja, er muss ja dazu sagen, da gab es ja auch manchmal Entführungsgeschichten in Spanien, ne? Da hatte der Bernd
Schneider
auch mit beiden. Deswegen hatte das ja auch durchaus auch einen ernsten Hintergrund. Genau. Aber trotzdem, die Storys, wenn man immer wieder hört, ne, das ist so hier so unvorstellbar, dass ja ein Trainer sozusagen mit Bodyguard auftritt, aber der war halt ein Weltstar, du hast es erwähnt. Ne? Er hat bei Barcelona, Real Madrid später natürlich einen ziemlichen Abstieg hingelegt mit Bayer Lever, aber okay, anderes Thema. Musste sein. Ja, macht Spaß, über die alten Sachen zu reden, aber jetzt müssen wir so langsam aber sicher nochmal auf die aktuellen Dinge zu sprechen kommen. Denn der 1. FC Köln hat jetzt zwei Sachen vor sich, die eine Herausforderung darstellen. Das eine ist Karneval, das andere ist der VfB Stuttgart. Was wird schwerer?
Naja, dem einen gehen sie ja gekonnt aus dem Weg, sage ich jetzt mal. Und da bin ich auch sehr auf Sebastians Meinung gespannt oder generell, wie zu seiner Zeit mit dem Thema Karneval generell umgegangen wurde. Ich kann mich zumindest noch an ein Karnevalstraining unter Ewald Lien erinnern. Da warst du ja dann auch noch dabei. Ja, ehrlich, ne? Ich finde es schwierig, ehrlicherweise. Deswegen, also die, sie fahren ja jetzt extra donnerstags, um dem Karneval hier zu entfliehen. Normalerweise fährt ja kein Mensch am Donnerstag schon nach Stuttgart. Ne? Das ist schon so eine Art, finde ich, es zeugt so ein bisschen davon, dass der Thomas Kessler zumindest jetzt nicht das vollendende Vertrauen in diesen ganzen Kader hat, dass die sich benehmen. Ist so mein Eindruck. Und das sollte man ja eigentlich von Profis gerade zwei Tage vor dem Spiel erwarten. Also er gibt ihnen ja gar nicht die Möglichkeit, feiern zu gehen. Die fahren einfach weg. Ich finde es schon ein bisschen komisch, ehrlicherweise. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Also meine erste Reaktion war, ja, das hat jetzt nicht mit so viel Vertrauen zu tun in die Mannschaft, vielleicht auch in den Trainer, in das Gesamte. Ich finde es komisch irgendwie. Also es fühlt sich für mich nicht so ganz, ja, richtig an, richtig falsch. Kann man im Nachgang immer sagen, wenn sie dann gewinnen, ist alles gut. Aber so ein bisschen komisch finde ich es schon.
Ja, vor allem erstmal den Trainer, ne?
Ja. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, er macht das deswegen, damit er diese Sachen ausschließen kann oder das als Zeichen auch gibt. Ich weiß nicht, ob die jetzt sich zwei Tage vorm Stuttgart-Spiel dann noch ein paar Kölsch reinstellen würden. Das sind die alle Profi genug zu. Also die würden ja sonst Freitag nach Stuttgart fahren, einen Tag vorher, dann der Donnerstag dann noch was ausmachen würde, ob die dann noch um die Häuser ist, glaube ich nicht. Sie würden einfach das aufschnappen, das Leben, was dann in Köln ist, aber das macht keiner. Da gibt's nicht mehr so eine Haufen-Ding, wie hieß der Mittelstürmer, der früher, der Nowa da, der sie immer eingenickt hat, der wäre vielleicht noch ein Kandidat früher gewesen beim FC. Aber ich weiß es jetzt nicht. Das kenne ich nicht, aber das ist zu wichtig, das ganze Ding. Und aber dann macht der Kessler sicherlich so, komm, nehme ich das Ganze denn raus, nehme ich das den Jungs ab, fahren wir einen Tag eher und gut.
Ja. Ja, also ich denke auch, dass der Kessler natürlich einerseits aufgrund Erfahrungen der letzten Wochen und Monate mit dem Trainerteam und mit dem Trainer selbst sicher auch überlegt hat, das soll ja auch ein Gespräch gegeben haben, also jedenfalls wird das so kolportiert, dass man der ganzen Sache einfach damit fein aus dem Weg gehen will. Und ja, man könnte das so ein bisschen darstellen, als wenn da nicht das allergrößte Vertrauen da war. Nur, das haben die Jungs sich ja zum Teil auch selber eingebrockt durch die letzten Jahre und durch die letzten Vorkommnisse. Da war ja jetzt nicht der ganz große Brüller dabei, dass da einer wie früher im Gleisbett gelandet ist oder Glühwein stand oder sonst was. Ne? Also all solche Sachen waren diesmal nicht dabei. Aber es gab natürlich Geschichten, so ist es nicht. Und es sind Spieler ausgefallen, weil sie sich eine Erkältung geholt haben. Und dann auch kollektiv genau die dann ausgebüxt waren oder die jedenfalls unterwegs waren, wo man berichtet hatte, die haben wir noch gesehen. Und das ist ja heutzutage so, dass man da gesehen wird, vielleicht auch gefilmt und fotografiert wird, was auch immer. Und letzten Endes hat dann der Kess, wie ich finde, die richtige Entscheidung getroffen. Also scheinbar muss man das jetzt auch mal so machen. Es ist einfach zu wichtig. Ich meine, ich habe eben schon gesagt, ich bin schon noch der Meinung, dass es so eng ist, geworden ist. Und da kannst du das gerade an Karneval überhaupt nicht erlauben. Und denk mal, lieber Julian, wir haben uns ja lang drüber und breit drüber unterhalten, über den 11.11., wie man damit umgegangen ist. Anschließend dann auch noch die tagelang frei. Und naja, also ich denke, man hat einfach jetzt gesagt, wir müssen das mal anders machen.
Ja, ja, das stimmt. Also es ist ja, ich habe ja nichts davon ausgeschlossen, was ihr gesagt habt. Ich habe nur gemeint, es zeugt jetzt nicht von größtem Urvertrauen in die Mannschaft und den Trainer.
Ja, hast ja recht.
Das ist so ein bisschen trotzdem schwierig, finde ich. Also wie würdest du das als Trainer wahrnehmen selber? Also wenn ich jetzt so in Kwasniok, an Kwasniok Stelle wäre, weil eigentlich ist das ja sowas, ist eine Entscheidung des Trainers, wann es losgeht Richtung Spiel, ne?
Ja, ich weiß jetzt nicht, in Richtung Trainer ist das ja auch jetzt ein Karnevalsjekt geworden, dass der auch um die Häuser zieht. Ich meine, ich bin da nicht so ganz im Thema mit der Karnevalsfeierei.
Hier und da hast du mir gesagt, dass er dem Karneval jetzt nicht ganz abgeneigt war, sagen wir es mal so.
Ja, da kannst du dich ja auch nicht entziehen, wenn du jetzt Trainer in Köln bist, das ist ja auch immer, aber ich glaube, der ist auch Profi genug, also das ist seine erste Bundesliga-Station und wenn er den FC in der Liga hält, dann ist das ein erster großer Erfolg in die Richtung und der weiß schon, was er macht, ne? Und ja, also das, ja, da, ich finde, das ist okay, das ist ein Zeichen vom Kess jetzt und die werden vorher auch miteinander reden, da wird der Trainer sagen, klar, wir setzen jetzt das Zeichen, weil es ist einfach zu wichtig, was Ralf auch sagt, der Abstand ist nicht so groß, wir sind einfach gut vorbereitet dann auf den VfB und dann holen wir da vielleicht auswärts mal eine Überraschung, ja.
Genau, hoffen wir so. Ja,
ich bin übrigens, fahre ich rüber, das schaue ich mal an, das ist um 18:30 Uhr. Ja, meine Frau hat zwar Geburtstag, aber die hat gesagt, wenn ich bis mittags da bin, ist rein.
Ja, super. Also,
du bist ein Sohnemann. Das ist immer von, ich wohne ja in Lindau. So Stuttgart ist immer gut anzufahren, Augsburg noch, der FC kommt ja, glaube ich, ein bisschen später auch nach Augsburg. So, die nahen Spiele, wo ich den FC dann gucken kann, da gehe ich eigentlich dann, wenn es von meinem Terminkalender passt, gehe ich dann mal vorbei.
Das ja, wussten wir, deswegen haben wir dich extra für die Folge hier eingeladen, Zwinker. Ja, das ist
ja. Ja, dann haben wir noch mal kurz drüber reden. Julian, was erwartest du denn für ein Spiel? Ich meine, der VfB ja, ist nun mal kein leichter Gegner, logisch. Es gibt keine leichten Gegner in der ersten Liga. Es gibt aber auch durchaus ein paar schwerere und da gehört der VfB schon zu, ne?
Ja, aber es ist eigentlich ein ähnliches Spiel fast wie gegen Leipzig, weil sie kommen jetzt ja auch mit einer Delle, weil sie, finde ich, auch wirklich unfassbar schlecht gespielt haben gegen St. Pauli. Sebastian hat es ja eben angesprochen. Pauli kam ja mit dem Schwung aus dem gewonnenen Punkt von Leipzig, dann gegen Stuttgart hat er jetzt den Dreier eingefahren und die sind jetzt natürlich trotzdem zusätzlich unter Druck, weil die halt unbedingt an Leipzig auch dranbleiben wollen, die jetzt punktgleich sind, glaube ich, Vierter und Fünfter. Also unheimlich schweres Spiel, keine Frage, aber gerade die letzte Woche oder jetzt das Wochenende hat ja gezeigt, natürlich sind die auch verwundbar. Und wir warten ja auf diesen einen Tag, wo der größere Gegner mal geschlagen wird. Und stell mal vor, das wäre ein Karnevalssamstag. Nach den letzten Jahren der Pleiten, Pech und Pannen, wirklich, was an Karneval als vorgefallen ist. Das wäre doch genau das, was wir vor ein, zwei Wochen auch gesagt haben. So Siege, an die man sich in der Saison erinnert, die auch vielleicht für einen Kwasniok wichtig sind. Und dann so ein Karnevalssieg in Stuttgart, das wäre doch das Perfekte. Ne? Also und mit Sebastians Unterstützung auf der Tribüne kann er eigentlich nichts spielen.
Ich glaube, ich habe am Karneval sogar mal in München gewonnen.
Ja, das stimmt. Das sind 2-1, ja. Ja, das stimmt.
2-1, 2-0?
Ja. Ich meine 2-1,
Brusinski und Ehren. Aber mit mir, das war noch im Olympiastadion. Da war
der, ach so, mit dir. Ach so, sorry, damals. Ja. Das war 2-0, das war 2-0 Assisi und Münch, glaube ich. Markus
genau,
Münch.
Genau, das war's.
Ja, wo der Purz, da war nicht Platz. Ja. Genau. Und ich muss dir gleich noch sagen, du hast eben Evalin und das Karnevals T-Shirt erwähnt. Das ja. Brauch ich, Chef, du nix. Du nix. Ja, genau. Also das ist ja auch so ein Motto, was wahrscheinlich bei euch im Trainerteam auch so ist.
In München ja, das übrigens absolut das klare Aussage.
Ja,
das Trikot. Ja, das genau. War in München. Genau, das
war in München.
Ja, genau.
Ja, das war zum Jubiläum. Ja, das weiß ich noch. Das war so ein Spiel, da wurde Toni Polzer verkabelt und saß auf der Tribüne.
Ja, mit Schwert
oder so.
Hier einen ausgekotzt.
Ja. Ja. Ja, mit den fabulösen Thekenschlampen, aber.
Oder? Ja, die lagen schon in Sauer.
Ja. Ja. Muss man euch auch mal einladen, ne? Gibt's die noch? Fabulösen Thekenschlampen? Also, ich meine, wenn wir schon die Thekenphilosophen sind, ne, dann sollten wir eigentlich auch die Thekenschlampen hier haben, mal Hallo sagen, ne?
Ja,
also, gut. Ja, aufhören rumzublödeln. Ihr müsst jetzt Ergebnisse liefern. Und zwar natürlich das genaue Ergebnis. Ihr könnt jeder ein Fass Kölsch gewinnen. Das bringt mit dir persönlich an den Bodensee vorbei, wenn ihr es schafft. Ne? Also, das, ja, dann tippen wir. Du musst genau treffen. Also, Volltreffer bitte.
1-1.
1-1, okay, Julian.
Ah, Mist, das wollte ich auch sagen, aber das machen wir natürlich nicht.
Ja, du hast
es in der Nähe. Dann wird es torreicher, dann sage ich 2-2.
Okay, dann bin ich mal wieder der Optimist und sage, der FC gewinnt das Spiel 3-2.
Boah,
also in der Hoffnung, dass es halt dann ja mal auf unserer Seite schlägt, das Pendel. Und ja, wir werden sehen, was dann anschließend dabei rauskommt. Ja, dann habe ich Danke zu sagen für eine sehr lebendige Runde. Wir würden das gerne nochmal wiederholen, lieber Sebastian, wenn du mal hier bist, ne? So, dann kann man vielleicht was hin. Und ja, schauen wir mal, was der FC jetzt am Karneval zu leisten imstande ist, und zwar fußballtechnisch.
Denn können sie eigentlich mit dem Sieg danach machen.
Da haben sie andere können wir nachher nicht bewerten. Ne? Also da fehlt uns dann die Grundlage für. Apropos Grundlage, Leute, passt auf euch auf. Ne? Nicht so früh auf einmal alles geben, jetzt an Karneval. Ja, dann bedanke ich mich nochmal. Sebastian, danke dir. Julian. Auch dir ein großes, dickes Dankeschön.
Auch dir danke, und, Ralf, für die schöne Sendung von uns dreien.
Hab ich muss es mal selber lieben. Ja, auch danke. Hat mich gefreut. Ja, wirklich ein netter Austausch. Wunderbar. Vielen Dank.
Super.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Nochmal ins Stadion. Hier nochmal Stein im Blick.
Jawohl. Ja. Nochmal mitnehmen. Schönen guten Abend.
Ciao.
Das waren die FC Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.